Ja, zu Beginn muss ich mich entschuldigen. Also heute geht das nicht, wie angekündigt, um Philipper 2, 19 bis 3, 11. Also ich habe bei der Vorbereitung einfach gemerkt, das ist zu viel. Das schaffe ich nicht alles. Deshalb predige ich nur über den zweiten Teil von Kapitel 2. Und mit Kapitel 3, also ihr verpasst nichts, da macht Wolfgang dann weiter. Das haben wir so zusammen abgesprochen. Also ich lese jetzt zunächst einmal meinen Predigtext. Philipper 2, die Verse 19 bis 30. Ich hoffe aber, im Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. Da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken auch für diesen Abschnitt aus dem Philipperbrief, den man ja auch den Brief der Freude nennt. Und der Psalmist hat gesagt, dass er sich über dein Wort freut, wie jemand, der fette Beute kriegt. Er hat gesagt, dass er darin Hilfe und Freude und Trost findet. Und das möchte ich dich bitten, wenn wir uns mit diesem Abschnitt beschäftigen, Herr, dass, ja, auch wenn es keine große Theologie ist, wenn wir dort sehr viel praktisches Anschauungsmaterial bekommen, dass es uns aufbaut, dass es zu uns spricht, Herr, dass wir dadurch gesegnet sind. Herr, hilf zum Hören und Predigen durch deinen Geist. Amen. Ja, einfach nochmal, um ein bisschen in den Brief reinzukommen. Das ist jetzt der dritte Sonntag, wo wir dabei sind. Der Apostel Paulus lebte nicht mehr sich selbst. Er hatte beinahe 2 Jahre Haftzeit hinter sich. Nicht, weil er ein Verbrechen begangen hat, sondern als Folge seines Zeugnisses für Christus. Und an den vergangenen Sonntagen haben wir bereits gehört, dass Paulus bereit war, um Jesu Willen in den Tod zu gehen, aber auch bereit, der Gemeinde noch hier auf Erden weiter zu dienen, ganz wie es sein Herr und Meister wollte. Beides mit großer Freude, das kommt in diesem Brief ja nun überaus deutlich zum Ausdruck. Und zu unserer Gedächtnisauffrischung, Philippi, das war die erste von Paulus und Silas gegründete Gemeinde in Europa. Alles hatte damit begonnen, dass die Purpurhändlerin Lydia zum Glauben gekommen war und sich dann mit ihrem Haus taufen ließ. Und als Paulus dann den Dämon eines wahrsagenden Sklavenmädchens austrieb, unglücklicherweise hat er damit auch, so sahen das zumindest deren Besitzer, eine gute Einnahmequelle ausgetrieben. Da brachte es den beiden Missionaren Misshandlung, Schläge und Gefängnis ein. Aber Gott befreite Paulus und Silas durch ein Erdbeben und darauf bekehrte sich dann auch der Kerkermeister mit seinem ganzen Haus. Und so hatten die gläubig gewordenen Philipper gleich zu Anfang am Beispiel von Paulus und Silas mitbekommen, wie Christen zu leiden haben und wie sich Gott doch zu den Seinen bekennt und den Sieg gibt. Und diese Verbindung zu Paulus ist nie abgerissen. Er war für die Geschwister in Philippi wie ein Vater, sie nahmen durch Gebete und materielle Unterstützung an seinem Missionswerk teil und hielten ihm auch in der Gefangenschaft die Treue. Und Paulus seinerseits hing mit Liebe an ihnen. Ihr Wohlergehen war sein Wohlergehen. Also wenn es denen gut ging, dann ging es ihm auch gut. Ihr Schmerz war sein Schmerz, ihre Probleme seine Probleme. Er war eben mit ihnen verbunden im Geist und in der Liebe des Herrn. Und nun hatte Paulus erfahren, möglicherweise durch den Epaphroditus, der als Gesandter der Gemeinde eine Gabe, wohl Geld, dem Paulus ins Gefängnis nach Rom überbracht hat und der ihm dort auch persönlich in seinen Nöten dienen sollte, dass trotz dieser großzügigen Hilfsbereitschaft, die von der Gemeinde in Philippi kam, dass es da auch wohl irgendwelche Probleme geben musste, Streitigkeiten, theologische Uneinigkeiten, eitle Ruhmsucht, das spricht er ja von. Und weil er aufgrund seiner eigenen eingeschränkten Bewegungsfreiheit ja nicht persönlich seelsorglich tätig werden kann, wollte er aus dem Gefängnis heraus den Timotheus zu ihm senden. Und an dieser Stelle möchte ich in meinen heutigen Predigttext einsteigen. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Und wir sehen, die Hoffnung des Paulus, die ist im Herrn Jesus begründet, in dessen Machtfeld Paulus sich und Timotheus und alle Christen wusste. Paulus hat keine Privatbeziehungen oder Privatinteressen mehr. Er weiß sich ganz eins mit seinem himmlischen Herrn. Er lebt nur für seinen Dienst, für seine Sache. Er ist ganz Werkzeug Gottes. Er hat sich nicht erst eigene Pläne betreffs dieser Angelegenheit gemacht und dann Gott um seine Zustimmung und Segen gebeten. Und wenn wir doch auch, und das ist mein erster Punkt heute, wenn wir doch auch dieses Geheimnis naher Gemeinschaft mit dem Herrn, diese Weise des Arbeitens mit und für ihn uns zu eigen machen könnten. Also ich zum Beispiel, ich bin immer in Gefahr, mir über irgendwelche Sachen großartige Pläne zu machen. Ich habe dann alle möglichen tollen Ideen und Gedanken dazu, wie ich das praktisch umsetzen kann. Und erst wenn es dann Schwierigkeiten gibt, wenn die Sache irgendwie hakt, dann fange ich auch mal an, mich auf den Herrn zu besinnen. Dann fange ich an, ernstlich zu beten und ihn um seine Hilfe anzuflehen, um seinen Segen. Für meine Pläne wohlgemerkt, nicht für seine. Und das ist ja noch nicht Nachfolge. Also irgendeine Action starten, irgendwas anrichten und dann beten, Herr, segne die Bescherung. Das hat mit Nachfolge Jesu nichts zu tun. Und ganz anders Paulus. Sein Motiv, Timotheus nach Philippi zu senden, das entspricht ganz Gottes Plänen und Absichten. Das kommt aus Gottes Herzen. Ja, Paulus war in Ketten in Gefangenschaft. Aber auch die Philipper lebten in feindlicher Umgebung, litten für ihren Glauben. Auch das haben wir ja gehört. Ich erinnere ans erste Kapitel, wo Paulus sie ermuntert, sich nicht dadurch einschüchtern zu lassen, wo er diese unerhörte Aussage getroffen hat, dass es nicht nur ihm, sondern auch den Philippern von Gott geschenkt wurde, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden, dass sie in dem gleichen Kampf standen, in genau denselben Kampf wie Paulus. Und deswegen sollte Timotheus so schnell wie möglich zu ihnen kommen. Eigentlich ist es eine Win-Win-Situation, weil das nicht nur den Philippern neuen Mut geben würde, wenn sie hören, dass ihre Hilfe beim Paulus tatsächlich angekommen ist, wie er für sie betet und an sie denkt, und dass sie jetzt auch durch den Timotheus Hilfe in ihren äußeren und inneren Problemen bekommen werden. Aber auch für Paulus, weil Paulus die Philipper liebt, weil er möchte, dass er mit ihnen zusammen ans Ziel kommt, dass nicht irgendwer zurückbleibt. Und weil er absolut davon überzeugt ist, dass der Timotheus der richtige Mann für die schwierige Aufgabe ist, die Einheit in dieser Gemeinde wiederherzustellen. Und vergessen wir nicht, es gab noch kein Telefon, kein Handy, kein Internet, kein Satelliten, auch keine schnelle Autobahn oder Flugverbindung, gab ja nicht mal eine private Postzustellung. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Gemeinden war weitaus schwieriger als heute. Und so brauchte Paulus verlässliche Männer um sich herum, die er um diese Kommunikation mit den Gemeinden aufrechtzuerhalten. Wer ist Timotheus? Er wird ja schon zusammen mit Paulus im Kopf dieses Briefes genannt. Und in der Bibel finden wir sogar zwei Bücher, die seinen Namen tragen. Allerdings sind das Briefe von Paulus an ihn. Auch die hat er nicht selber geschrieben. Und dieser Fürchte Gott, das ist, wenn man seinen Namen vom Griechischen ins Deutsche übersetzt. Also Fürchte Gott war in Lystra beheimatet. Das ist eine antike Stadt im Gebiet Lykaonien im Südosten der heutigen Türkei. Seine Mutter Eunike war eine Jüdin und sein Vater war ein Grieche. Und Paulus erwähnt in seinen beiden Briefen an Timotheus außerdem seine Mutter und seine Großmutter, also redet von deren ungeheuchelten Glauben. Und dass er sie namentlich erwähnt, deshalb dürfen wir davon ausgehen, dass Paulus auch diese beiden persönlich kannte. Vielleicht hatte er und Barnabas, die zwei Frauen, also echte jüdische Gläubige im Sinne des Alten Testaments, bei der ersten Missionsreise während ihres Wirkens in Lykaonien zu Christus geführt. Und auch der Timotheus könnte sich schon während dieser ersten Missionsreise dort bekehrt haben. Er war ja, das wissen wir aus 2. Timotheus 3, von Kindheit an in den Heiligen Schriften unterrichtet und so hervorragend darauf vorbereitet, Jesus als Messias anzunehmen, als er dann das Evangelium zum ersten Mal hörte. Andeutungen im 2. Timotheusbrief lassen außerdem darauf schließen, dass auch der Timotheus schon damals etwas davon mitbekommen haben muss, was für Konsequenzen es mit sich bringen kann, wenn man das Evangelium öffentlich und frei verkündigt. Vielleicht gehört er sogar zu der Schar der Gläubigen, die Augenzeugen waren, als damals Paulus in Lystra fanatische Juden aufgehetzten Volksmenge gesteinigt und weil sie gedacht haben, der ist tot, aus der Stadt herausgeschleift worden war. Und er stand dann wieder auf. Ja, wie auch immer, als Paulus bei seiner zweiten Missionsreise jetzt von Silas anstelle von Barnabas begleitet, etwa 4 Jahre später wieder in die Gegend kommt, da wird es sein Herz erfreut haben, von den Brüdern in Lykaonien zu hören, dass der Timotheus, er wird jetzt Jünger genannt, dass er gute Fortschritte im Glauben gemacht hat. Und so lädt Paulus den jungen Mann ein, sich selbst ihnen anzuschließen. Ich denke, weil er auch selbst erkannt hat, dass dieser von seiner jüdisch-griechischen Herkunft her in beiden Kulturen zu Hause für das kleine Missionsteam eine wertvolle Hilfe sein konnte. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 16, Vers 3, und er nahm und beschnitt ihn. Also das heißt, er hat so einen kleinen chirurgischen Eingriff an der Vorhaut des männlichen Gliedes vorgenommen. Und diese knappe Info, die macht befremden. Ist es nicht gerade Paulus, der sich vor einiger Zeit standhaft geweigert hat, Titus einen anderen jungen Mitarbeiter beschneiden zu lassen? Aber diese beiden Fälle, denke ich, sind nicht vergleichbar. Als Paulus gemeinsam mit Titus, einem Griechen, nach Jerusalem ging, da wehrte er sich heftig dagegen, diesen beschneiden zu lassen, denn das hätte den falschen Eindruck erweckt, als ob die Heiden beschnitten werden müssten, damit sie das Heil erlangen könnten. Paulus erkannte darin eine Leugnung des Erlösungswerks Jesu Christi. Und deshalb hatte er auch beim Jerusalemer Apostelkonzil der Forderung aus Kreisen gläubig gewordener Pharisäer, dass Gläubige aus den Nationen, bevor sie Christen werden können, erst Juden werden müssen, erst Proselyten werden müssen, sich beschneiden lassen müssen, das mosaische Gesetz befolgen müssen, dem hat er aufs Schärfste widerstanden. Wie auch später den judaistischen Irrlehrern in Galatien, die sagten ja ebenfalls, Jesus schön, aber erst müsst ihr das ganze Joch des jüdischen Gesetzes auf euch nehmen. Aber hier bei Timotheus lag der Fall ganz anders. Hier ging es nicht um die Frage der Erlösung, sondern Timotheus sollte zusammen mit Paulus und Silas auf eine Evangelisationsreise gehen. Sie würden zuerst, das wissen wir ja aus der Apostelgeschichte, sie haben immer zuerst die jüdischen Synagogen aufgesucht. Und wenn die dahinter kämen, also die Juden da, dass Timotheus als Sohn einer Jüdin unbeschnitten war. Paulus, der war sich der realen Konflikte hinsichtlich dieser Thematik äußerst bewusst. Also wer sich in der Apostelgeschichte auskennt, der weiß, genau das hatte man ihm zum Vorwurf gemacht, fälschlicherweise zwar, aber das war der Grund, warum er da im Tempel in Jerusalem in Haft gekommen ist. Angeblich hätte er einen unbeschnittenen Griechen in den heiligen Tempel mitgenommen. Und deswegen, weil er das wusste, sie würden sich weigern, Timotheus zuzuhören. Sie würden denken, er habe sein jüdisches Erbe verworfen, um als Heide zu leben. Sie würden ihn so nicht akzeptieren, so kämen sie gar nicht in diese Kreise rein. Genau darum hat er ihn beschnitten. Das gibt auch Apostelgeschichte 16, Vers 3 als Grund für die Beschneidung an. Um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, der ein Grieche war. Tatsächlich aber hatte geistlich gesehen die Beschneidung für Paulus keinerlei Bedeutung mehr. Die von ihm verkündigte klare Lehre besagt, dass in Christus Jesus weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas gilt, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und aufgrund dieser Liebe, da heißt es ja schon in einer Passage, die Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther geschrieben hat, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selber nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Und aus dieser selben Haltung der Liebe heraus hatte der junge Timotheus die sicherlich sehr schmerzhafte und demütigende Prozedur der Beschneidung auf sich genommen. Also normalerweise wurden die jüdischen Kinder am achten Tag beschnitten. Da war das alles noch nicht so dramatisch. Aber wenn man später beschnitten wird, das wissen wir aus Berichten des Alten Testaments, dann konnte das tagelang Wundschmerzen nach sich ziehen. Das war nicht ungefährlich. Und Timotheus hat das gemacht aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zum Evangelium, damit das Evangelium in keinster Weise behindert wird, dass sie diese Menschen erreichen können. Und er war dann ja auch, kam dann ja mit und er war auch dann tatsächlich bei der Gründung der Philippa-Gemeinde schon beteiligt. Und jetzt in Philippa 2, Vers 20 schreibt Paulus über ihn, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure sein wird. Isozychon steht da im Originaltext wörtlich gleichgeseelt. Das heißt, Paulus und Timotheus waren trotz ihres Altersunterschiedes in ihrem Seelenleben auf einer Wellenlänge. Ein Herz und eine Seele. Unter all den Mitarbeitern des Paulus, im Paulus-Umfeld, war er der Einzige, der in Bezug auf sein Denken und Fühlen völlig in Übereinstimmung mit Paulus lebte. Und deshalb konnte ihm Paulus das volle Vertrauen schenken, dass er in seiner tiefe Sorge um das geistliche Wohlergehen der Philipper, ja, dass er die mit ihm teilte, dass er das Richtige machen würde. Auf dem Gebiet der echten Besorgnis, des hingebungsvollen sich Kümmerns um die Anliegen der Philipper, war also von allen, die für diese Sendung in Frage kamen, keiner so Herz und Seele mit Paulus wie Timotheus. Und Paulus scheut sich auch nicht, den Grund dafür zu nennen. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Vers 21. Ja, heißt das denn, dass alle anderen um ihn herum, die er vielleicht auch hätte schicken können, auf einem krassen Ego-Trip gewesen wären, selbstsüchtig nach Geld, Ehre und anderen Verlockungen dieser Welt gestrebt hätten? Das scheint mir doch etwas zu weit hergeholt. Es waren ja auch bekehrte, liebe Geschwister, die Gott dienen wollten. Aber aus dem einen oder anderen Grund waren ihnen die Geschwister in Philippi, das war weit weg von Rom, nicht so wichtig. Sie scheuten sich die Mühe, dorthin zu gehen. Und ich kann die Entschuldigung förmlich hören, die sie gegenüber Paulus gegeben haben, als er sie vielleicht darum gebeten hat. Ach, ich habe einfach nicht die Zeit. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass der Herr mich in diese Richtung führt. Oder auch, ich bin einfach zu alt für so eine lange und beschwerliche Reise. Und während sie selbst vielleicht daran dachten, ja, das ist ja ganz in Ordnung, diese Entschuldigung, sieht Paulus, dass ihr Problem einzig und allein darin besteht, dass alle das Ihre suchten, nicht das, was Jesu Christi ist. Und dabei ist das doch der Kern des Christentums. Jesus first, Jesus zuerst. Seine Interessen suchen und nicht unsere eigenen.
dass Menschen in das Reich Gottes gebracht werden, Seelen gerettet werden, dass das Evangelium gepredigt wird, Menschen ermutigt werden und ihnen gedient wird. Das sind die eigentlichen Nöte, die Dinge Jesu Christi. Und auch wir können entweder in Philipper 1, Vers 21 leben, wo Paulus sagt, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn, oder aber so auf unsere eigenen Dinge fixiert sein, dass wir den Blick für die Belange Christi, den Blick für sein Ganzes irgendwie aus den Augen verlieren. Da muss, wie bei den römischen Christen im Umfeld des Paulus, gar keine böse Absicht dahinter stecken. Man ist so im Altersstress, so sehr damit beschäftigt, selbst einigermaßen über die Runden zu kommen, dass im Herzen für die Nöte des Bruders, der Schwester auf dem Platz neben einem, wie es ihnen wirklich geht in ihren Familien, mit ihren Kindern, in der Schule, am Arbeitsplatz, in Glaubenszweifeln, Geldsorgen oder Krankheitsnöten, dass da einfach kein Raum mehr ist. Und schon gar nicht für den Blick auch über den Tellerrand der eigenen Gemeinde hinaus, für Evangelisation und Mission, für die Nöte der verfolgten Christen, für die vielen unter Kriegen und sonstigen Katastrophen leidenden Menschen und. Timotheus ist da anders. Dieser junge Mann, der als neu gewonnener Mitarbeiter von Paulus und Silas, ja, jetzt mit ihm unterwegs war, also diese Gründung der Philippa-Gemeinde war jetzt etwa 12 Jahre her, der setzt offensichtlich genau das um, was Paulus einige Verse vorher gefordert hatte. Einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und er macht vorbildhaft uns diesen Vers lebendig. Genau wie Paulus und der Herr Jesus natürlich zuallererst. Aber auch das Beispiel des Timotheus beweist, dass es möglich sein muss, ein Leben zu führen, das diesen Anforderungen entspricht. Im Kontext des Philipperbriefs, das ist natürlich nur ein Aspekt solchen Verhaltens, das geht natürlich noch viel weiter, heißt diese uneigennützige, herzliche Sorge für andere eigentlich nichts anderes, als dem Vorbild Jesu Christi zu folgen. Der, obwohl er Gott war und die Herrlichkeit beim Vater hatte, ich hoffe, dass ihr mittlerweile diesen Vers aus Philipper 2, dass ihr den mittlerweile alle auswendig könnt. Der, obwohl er Gott war, auf alle seine Vorrechte verzichtete, sich selbst zu nichts machte, sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave stellte, einer von uns wurde, ein Mensch wie andere Menschen und sich sogar noch mehr erniedrigt hat, im Gehorsam gegenüber Gott sogar den Tod auf sich nahm und wir haben es heute Morgen ja wieder gehört, am Kreuz wie ein Verbrecher gestorben ist, damit du und ich hier heute schön trocken sitzen dürfen, damit wir ja nicht die Strafe tragen müssen für unsere Schuld. Und Timotheus, der hatte das offensichtlich verinnerlicht. Er schaute sich Jesus an, er schaute sich Paulus an und dann, ja, ich finde das so berührend, wie hier, wo der Paulus den Namen seines Jüngeren, vor ihm einst selbst in den Dienst berufenen Mitarbeiters so lebendig vor sich stehen sieht, wie liebevoll er diesen zusammen, er sieht das lebendig vor ihm, wie liebevoll Timotheus mit ihm für das Evangelium gedient hat und wie er ihn dann nennt, ja, Vers 22, wie ein Kind dem Vater. In der antiken Welt, da war das ja so, dass meistens die Söhne den Beruf des Vaters übernommen haben. Also wenn der Vater Brunnenbauer war, dann hat der Söhne auch Brunnen gebaut. Und wenn der Vater Brot gebacken hat, dann hat der Sohn auch Brot gebacken. Und obwohl Timotheus nicht Paulus leiblicher Sohn war, hat er ihn so betrachtet, als in jeder Hinsicht sein geliebtes und treues Kind. Und Timotheus seinerseits, der hat das angenommen. Der hat sich dem Trainingsprogramm der väterlichen Autorität des erfahrenen Apostels untergeordnet. Und so bekam Paulus nicht nur einen lebenslangen treuen Mitarbeiter in sein Team, sondern ein echtes Kind im Glauben. Und so dürfen wir sehen, dass bei der Ausbreitung der guten Nachricht nicht nur Auftrag und Berufung, sondern auch persönliche Beziehungen eine große Rolle spielen. Ja, stellt euch das bitte dabei nicht so einfach vor, unter Paulus zu lernen. Den Johannes Markus, den Verfasser des Markus-Evangeliums, den hatte Paulus weggeschickt. Den wollte er nicht wieder mitnehmen, nachdem ihm dieser bei der ersten Missionsreise in Stich gelassen hatte. Später haben die beiden sich wieder gut verstanden. Aber damals gab es heftige Auseinandersetzungen. Nicht so mit Timotheus. Obwohl er keine starke Gesundheit hatte, auch das wissen wir aus den Timotheusbriefen, hielt er doch treulich in all den Strapazen, die die Verkündigung des Evangeliums damals mit sich brachte, aus. Als beispielsweise Paulus Silas und Timotheus in Beröa, wieder einmal von aufgebrachten Juden, aufgewiegelt von viel Volk, umgebracht werden sollte. Da entschieden die Brüder, dass es wohl besser wäre, wenn Paulus die Stadt verließe, aber Silas und Timotheus sollten bleiben, um die angefangene Arbeit weiterzuführen. Und wir lesen nirgendwo, dass der Timotheus weiche Knie bekommen hat, dass er sich beim Paulus beschwert hat. Er, hör mal, Paulus, das geht doch nicht. Du machst hier die Biege, das geht hier auf Leben und Tod und ich soll hier die Stellung halten. Kein Wort davon. Ähnlich hat er sich in anderen Situationen bewährt. Er war immer da, um Paulus bei seiner Arbeit für den Herrn zu helfen. Er konnte ihn da oder dorthin schicken, da zurücklassen, dann haben sie sich wieder getroffen. Nicht nur, wenn alles gut lief, sondern auch durch dick und dünn, durch schwere Zeiten hindurch. Und so hat er ihm auch da in der Gefangenschaft, wer war wieder bei Paulus? Timotheus. Und so steht er auch jetzt bereit. Wir können ja davon ausgehen, dass der Inhalt des Briefes mit ihm abgesprochen war. So steht er auch jetzt wieder bereit, augenblicklich als Vertreter des Paulus von Rom nach Philippi loszufahren. Und auch Paulus will alles tun, was in seinen Kräften steht, um Timotheus so schnell wie möglich dorthin zu bringen. Dass sich dann aber die Abreise dennoch etwas verzögert, Vers 23, das liegt daran, dass natürlich der Paulus einmal seinem Boten die Nachricht mit auf den Weg geben möchte, welches der beiden ja bereits vorher genannten Alternativen, also Freilassung, baldige Freilassung oder vielleicht sein Märtyrertod, der nun sein Los sein würde. Sobald er in etwa absehen könnte, wie seine Verhältnisse sich gestalten würden, könnte er den losschicken. Zwar vertraut er im Herrn darauf, dass auch er selber bald nach Philippi kommen kann, Vers 24. Daran glaubt er. Das ist ein frohes Vertrauen in dem Herrn. Und so kommt es dann ja auch. Paulus wird ja tatsächlich nochmal freigelassen. Aber weil er seine eigene Lage derzeit tatsächlich nicht überschauen kann, weil Timotheus in der für ihn so unsicheren Lage im Gefängnis auch einfach unabkömmlich ist. Paulus war ja in allem von Hilfe von außen angewiesen. Er brauchte verlässliche Leute für den Kontakt nach außen, um überhaupt seine Arbeit tun zu können. Ja, weil er nicht weiß, wie lange sich noch alles hinzieht, bis und ob überhaupt er seine Entlassungspapiere in die Hände bekommt. Unter Kaiser Nero, da gab es ja keinerlei Rechtssicherheit. Darum hält er es erst einmal für notwendig, durch den Epaphroditus, den Philippern, das hoffentlich baldige Kommen des Timotheus schon einmal anzukündigen. Und ihn kennen Sie als bewährten Mann, als erprobten Evangelisten, Bibellehrer, Seelsorger und Beter aus der Schule des Paulus. Und ganz egal, was für eine Nachricht er dann mitbrächte, entweder die von Paulus Freilassung oder von seiner Hinrichtung, der ganze Brief, den der Epaphroditus ja überbringen soll, der ist so darauf aufgebaut, dass sie sich in jedem Fall freuen können. In jedem Fall. Und kein Wort der Klage oder des Selbstmitleids. Paulus weiß sich völlig in der Hand seines Herrn, selbst wenn wieder erwarten morgens der Henker vor der Tür steht. Und ja, auch dann wird sich noch Paulus freuen. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Und die Philipper sollten es genauso machen, sich freuen und teilnehmen an seiner Freude und auch den Epaphroditus, den Paulus jetzt als Vorboten und Überbringer seines Briefes wieder zu ihnen zurückschickt, sollen sie mit Freude zu Hause willkommen heißen. Und über den Epaphroditus wissen wir nicht so viel wie über Paulus und Timotheus. Wie und wann er sich bekehrt hat, was sein Alter, seine berufliche Situation war, ob er verheiratet war oder eine Familie besaß, von allem erfahren wir nichts. Sein Name Epaphroditus ist verwandt mit dem Namen der griechischen Liebesgöttin Aphrodite, sodass manche Ausleger vermuten, dass er aus dem Götzendienst heraus sich bekehrt hat. Und er wird hier nur hier in Kapitel 2 und kurz im Kapitel 4 dieses Briefes erwähnt, sodass wir über ihn tatsächlich nur das wissen, was Paulus über ihn schreibt. Mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter und Diener in meinen Nöten, nennt er ihn Vers 25. Mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter und Diener in meinen Nöten. Also das muss man nicht kommentieren. Das spricht für sich. Das beweist, wie sehr Paulus auch ihn schätzt und sich mit ihm verbunden fühlt. Als Abgesandter der Philippergemeinde, im griechischen Text steht Apostel, was aber in diesem Zusammenhang einfach Bote oder Abgesandter, Beauftragter heißt, hatte er, wie es im Vers 30 heißt, um des Werkes Christi willen sein Leben gewagt, um den Mangel in ihrem Dienst für Paulus auszugleichen. den Mangel in ihren Dienst für Paulus auszugleichen. Hört sich auch ein bisschen kompliziert an, ist aber einfach eigentlich ganz einfach. Da hatten die fürsorglichen Philipper in ihrer Liebe für den Paulus eine beträchtliche Summe Geld gesammelt. Aber in Philippi nützte das dem Paulus ja nichts. SEPA-Überweisung oder Western Union oder sowas kannten sie noch nicht. Irgendwer musste das Opfer nach Rom schaffen. Und in diese Bresche, in diese Lücke, in diesen Mangel ist der Bruder Epaphroditus eingesprungen. Er hat die lange und beschwerliche Reise von Philippi nach Rom, mindestens 1100 Kilometer auf Land- und Seeweg, auf sich genommen und so unter Einsatz seines eigenen Lebens dafür gesorgt, dass ihre große Liebesgabe auch tatsächlich beim Gefangenen in Rom im Gefängnis ankam und ihm zugute kam. Aber dann, infolge der Strapazen dieser Reise oder auch hinterher bei der persönlichen Betreuung des Paulus, ich weiß nicht, wie so die hygienischen Bedingungen in den Gefängnissen in Rom waren, irgendwie ist er dann krank geworden, schwer krank. So schwer, dass er dem Tode nahe war. Und wir, wie sehr sind wir oftmals mit unseren Krankheiten, gesundheitlichen Einschränkungen, anstehenden Operationen und Ähnlichem beschäftigt. Und das ist ja auch eine große Not, wenn dich eine schwere, vielleicht lebensbedrohende Krankheit getroffen hat oder du vielleicht schon lange unter heftigen, vielleicht chronischen Schmerzen und körperlichen Einschränkungen leiden musst. Und auch der Epaphroditus ist darüber in großer Unruhe. Hier steht ein Wort, das sonst nur bei dem Zagen Jesu im Garten von Gethsemane, da in diesem Gebetskampf gebraucht wird. Adamoneo, in Angst oder Unruhe sein. Also daraus können wir schon in etwa ersehen, wie sehr der Epaphroditus gelitten haben muss. Aber nicht aus dem Grunde, weil er selber da niederlag. Nicht so wie der Kapitän, von dem wir heute Morgen gehört haben, weil er Todesangst hatte, sondern aus einem ganz anderen Grund, in seiner selbstlosen Liebe sehnt sich seine Seele nach seinen Glaubensgeschwistern zu Hause und ist sehr beschwert. Er fürchtet, dass die irgendwie mitbekommen haben könnten, dass er so schwer krank ist und sich Sorge zu ihm machen und untröstlich sind, dass sie vielleicht auch Schuldgefühle haben. Sie hatten ja diesen Mann da nach Rom beordert, er war da in ihrem Auftrag. Das ist seine Sorge. Und auch Paulus ist selbstlos bekümmert gewesen. Auch er würde Traurigkeit gehabt haben, Vers 27, und er hatte ja schon viele. Wenn die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi waren, also seine geliebten Brüder und Schwestern, an die Paulus trotz Nachrichten über aufgetretene Streitigkeiten unter ihnen in jedem seiner Gebete mit großer Freude und Dankbarkeit dachte, ihren geliebten Epaphroditus durch die Dienste, durch den Auftrag, den die ihnen gegeben hatte, jetzt ums Leben gekommen wäre. Und ist das nicht ein Widerspruch? Paulus bekümmert Traurigkeit auf Traurigkeit, wo er doch ausdrücklich die Philipper auffordert. Freut euch alle Wege und abermals sage ich, freut euch, wie passt denn das? Das ist kein Gegensatz. Das ist keine Freude, die Paulus hat, die von außen kommt. Keine Freude der Welt, abhängig von äußeren Umständen. Freude, das wissen wir, ist die Frucht des Heiligen Geistes, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und mit dem Heiligen Geist sind wir versiegelt, als wir wiedergeboren worden sind. Heißt, diese Freude, die ist in uns. Und gut, die ist immer da, selbst wenn Folterung oder Tod wir das erleiden müssen. Das kann mal sehr gedämpft sein. Also wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Geschichte da, als Paulus und Silas im Kerker von Philippi gesessen haben. Ja, das hat bis Mitternacht gedauert. Die haben sich wahrscheinlich erstmal ihre Wunden geleckt, der Rücken zerschlagen, mit Füßen im Block und so. Aber irgendwann ist die Freude wieder aufgestiegen, weil sie da war. Ich früher als junger Mann habe ich gerne so Straßenlaternen ausgetreten oder ausgeschüttelt. Und wenn man dann da irgendwo hinging und dann waren die dunkel, aber wenn man zurückkam, waren die meist wieder an. Die hatten so einen Schwingungsmechanismus in sich. Wenn die wieder zur Ruhe kam, war die Energie wieder da. Und so ist das mit der Freude in Jesus. Sie ist einfach da. Jesus geht mit. Jesus bleibt bei uns. Und schließlich hat sich Gott dann ja auch über den Epaphroditus erbarmt. Und damit auch über Paulus und die Philipper. Auch wenn es wohl etwas länger gedauert hat. Der Epaphroditus durfte von seiner lebensgefährlichen Krankheit genesen. Und wenn wir den Text so sehen, Man kann sich ja wundern, da ist kein Wort von Glaubensheilung, kein Triumph, dass man durch zähes Rinnen und geistliche Kampfführung Epaphroditus dem drohenden Tod wieder entrissen habe. Ja, entschuldigt die Frage, sollte dem Apostel Paulus denn hier die apostolische Vollmacht so ein bisschen abhanden gekommen sein? Nein, das möchte ich ganz entschieden von mir weisen, solche Gedanken. Es hat ihnen nicht an Glaubenskraft gefehlt. Wir lernen lediglich, dass es nicht immer Gottes Willen entspricht, sofort und durch ein Wunder zu heilen. Und gerade in der vergangenen Woche, da berichtete ein Bruder, der täglich online eine Andacht schreibt, darin von seiner Seelsorge an einem Freund, einem ehemaligen Drogendealer und Drogenabhängigen. Jesus holte ihn aus dem größten Schlamassel. Jesus tat für ihn Wunder auf Wunder, damit er im Glauben wächst. Aber nun nach einigen Jahren, da scheint es plötzlich mit den vielen Wundern und spontanen Gebetserhörungen vorbei zu sein. Und er ringt mit ihm darum, deswegen nicht rückfällig zu werden. Also dieses Phänomen können wir oft bei Leuten finden, die so richtig aus dem tiefen Sumpf herausgeholt worden sind. Ja, er ringt mit ihm, damit er im Glauben weiter wächst, damit er nicht rückfällig wird. Er sieht die neue Situation als eine Schule oder ein Training, damit der Freund zu einem Mann des Glaubens heranreift und kein geistiges Kleinkind bleibt. Und wohl jeder kennt Situationen, wo sich alles gegen uns zu wenden scheint, wo wir uns als Spielball von Menschen oder Mächten fühlen, aber der Herr steht da drüber. Der Herr steht über allem und er schult dadurch unseren Charakter und stärkt unseren Glauben, wenn wir an ihm festhalten. Wenn wir an ihm festhalten, am Ende behält der Herr den Sieg, behält seine Rechte den Sieg und wir, ja, wir haben dadurch Wachstum. Diese ganzen Früchte, ne? Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut und. All das möchte Gott doch in uns sehen, wenn wir mal vor ihm stehen. Und solche Gedanken sind ja auch dem Paulus nicht fremd gewesen. Also damals zu Beginn seiner Missionsarbeit in Philippi, ne, da war dieses spektakuläre Wunder und er war in einem Moment aus dem Kerker und von den Fesseln los. Ne, und jetzt? Da konnte er Gott loben, dass die Mitgefangenen es hörten. Und jetzt, für Gott wäre es doch eine Kleinigkeit gewesen, ihn auch sofort aus der römischen Haft rauszuholen. Aber Gott tut es nicht. Und Paulus hatte in apostolischer Vollmacht viele Kranke und Besessene geheilt. Während seines Aufenthalts in Troas konnte er sogar einen jungen Mann ins Leben zurückholen, der aus dem Fenster zu Tode gestürzt war. Aber dann, als er für sich selbst in anhaltendem Gebet zu Gott flehte, ihm von dem Pfahl im Fleisch zu befreien, von einem Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlug, da wird ja viel darüber spekuliert, was das ist, ob Paulus irgendwelche Krankheiten gehabt hatte, Epilepsie oder Augenkrankheit oder so, müssen wir uns nicht dran beteiligen, können das so stehen lassen, wie er das schreibt. Wisst ihr, wie da Gottes Antwort lautete? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen, sei nicht bekümmert, die Freude an mir ist deine Stärke, aber diese meine Kraft, diese meine Freude, die kommt in Schwachheit zur Vollendung. Damit nicht wir uns rühmen, sondern damit Gott verherrlicht wird. Und auch der Epaphroditus, den Gott in Rom hatte schwer erkranken lassen, er wurde ja nicht sofort gesund, aber als das er denn endlich wurde, jede Heilung ist ein Gnadenakt Gottes. Wir haben kein Recht auf Heilung. Sie ist ein Gnadenakt Gottes. Aber diese Heilung nimmt Paulus dann als klare Wegweisung, ihn umso eiliger zu den Philippern zurückzusenden. Vers 28. Die völlige Freude der Philipper war dem Apostel wichtiger als der sonst so wertvolle Dienst des Epaphroditus. Da wollte er darauf verzichten, damit den Leuten da in Philippi das wieder rundherum gut geht. Und schaut ihn an, sagt er, es geht ihm gut. Und ich bin froh, ich bin von Herzen froh, dass ich ihn euch wohlbehalten zurückschicken darf. Gebt ihm den gebührenden Empfang und denkt ja nicht, er wäre abgehauen, weil es bei mir zu gefährlich gewesen sei. Oder er hätte seinen Auftrag, mir in eurem Namen in Rom zu dienen, aus eigenem Entschluss vorzeitig abgebrochen, aus Heimweh oder irgendwelchen anderen Gründen, die ihn nicht gepasst hat. Gestern Abend haben wir hier von dem Demas gehört. Im Gegenteil. Epaphroditus hatte sein Leben Gott zur Verfügung gestellt in allen Bereichen. Ich selbst, sagt Paulus, hielt es für notwendig, ihn zurückzuschicken. Er hat den Brief dabei und es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung, auch bei uns. Mit dieser Frage möchte ich auf die Zielgerade einbiegen und das gehörte noch einmal kurz zusammenfassen. Paulus hat uns mit Timotheus und Epaphroditus und sich selbst natürlich Vorbilder vor Augen gestellt, die uns die Gesinnung Jesu ganz praktisch vor Augen malen. Stichwortartig wäre das, um andere besorgt zu sein, sich zu kümmern, auch wenn wir selbst in Herausforderungen stecken und genügend eigene Probleme haben, in jeder Situation unseres Lebens den Willen Gottes suchen, auf eigene Vorteile zu verzichten, wenn es um Gottes Reich geht, und Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn es darum geht, andere zu dienen, die eigene Bequemlichkeit zu überwinden, damit Gottes Werk vorangehen kann, uns mit allem, was wir können und besitzen, für Jesus einsetzen. Aber das, und das haben wir heute Morgen ja auch schön in den Gebeten schon gehört, das ist aus uns selbst heraus nicht hinzukriegen. Das schaffen wir nicht. Das werden wir wohl alle im Laufe dieser Predigt gemerkt haben. Aber gerade das, was wir nicht schaffen, das will Gottes Geist, das will und kann Jesus in uns schaffen. Dafür sind die Philipper, dafür sind Paulus natürlich in großem Maße, aber auch Timotheus und Epaphroditus doch lebendige Beispiele. Ich möchte nur einmal mit uns beten. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, dass an der Liebe deine Jünger zu erkennen sind. Und wir haben hier Menschen gesehen, wir haben von Menschen gehört heute Morgen, die man an dieser Liebe als deine Jünger erkennen konnte. Und das, Herr, das dürfen wir doch auch für uns erwarten, Herr. Herr, wenn doch derselbe Geist in uns ist und du derselbe Herr bist, Herr, dann darfst du auch zu den gleichen Ergebnissen kommen. Herr, ich bitte dich, dass wir uns dem nicht sperren, dass wir nicht aus deiner Schule laufen, Herr, sondern dass wir wirklich dich immer wieder suchen, immer wieder diesen Blick auf dich haben und damit in deiner Freude und deiner Frieden wachsen dürfen, Herr. Zu deinem Lob, zu deiner Freude und auch zu dem Freude unserer Mitgeschwister, unserer Brüder und Schwestern im Glauben und auch für die Menschen um uns herum, die dich so nötig brauchen und noch nicht kennen. Amen.